Ja, liebe Freunde, liebe Freundinnen, Schwestern und Brüder, mir ist so viel eingefallen über die letzten Tage zu unserem Thema heute. Ich fand das so richtig schön, weil manchmal kommt einem ja gar nichts und manchmal wird man wie geflasht von allen möglichen Eindrücken und man denkt sich, die ganze Welt rankt sich eigentlich nur noch um diesen einen Gedanken, dieses eine Thema, die Schönheit. Aber was findest du eigentlich schön? Was finden wir schön? Wie gerade schon erwähnt, bei dem Bild der Rose, kaum jemand wird vor einer blühenden Rose stehen und diese hässlich finden. Oder eben, wie gerade auch gesehen, einen blühenden Sonnenuntergang betrachten und das irgendwie völlig egal finden. Allerdings, die Schönheit, meinetwegen von Kunst oder von Bauwerken, das alles liegt durchaus im Auge des Betrachters, obwohl es auch dort unterschiedliche philosophische Anschauungen gibt, ob es wirklich so ist, dass es in unserem Auge, sprich im Auge der Betrachterin liegt, oder vielleicht doch etwas aus dem Objekt entsteht, was dann in uns Widerhall findet. Oder ist das nicht das Gleiche? Naja, Schönheit. Es gibt Spinnenbesitzer, die Taranteln als Haustiere haben und finden diese wunderschön. Apropos wunderschön, es gibt im WDR ein Reisemagazin, kann man nachschauen in der ARD Mediathek, das heißt Wunderschön. Und die ganzen Orte, die dort besucht werden, wie ich finde, sind auch wirklich wunderschön und die werden auch richtig schön dargestellt, nämlich irgendwie ziemlich normal. Und es gibt fast jeden Ort, den man dort besucht, den man dann auch wunderschön finden kann. Also von den Lofoten angefangen über irgendeine italienische Insel bis zur Ruhr, also dem Fluss im Ruhrgebiet, wo man mit dem Trethausboot entlangfahren kann und kann dort ein bisschen Industriekultur bewundern. Wunderschön. Gibt es wahre Schönheit? Und kommt die nicht von innen, würden vielleicht manche sagen. Was ist schön und was ist vielleicht auch ästhetisch? Oder ist das dasselbe? Ich stelle jetzt mal ein paar Fragen. Sind eigentlich alle Menschen schön? Oder kommt das auch wieder auf die Betrachtung an? Ist alles in der Natur eigentlich schön? Oder gilt auch hier, man muss halt mit den richtigen Augen drauf schauen? Was ist dann mit den hässlichen Seiten des Lebens? Wir wollen ja auch nicht schönreden, oder? Diese Kraft des positiven Denkens oder die Kraft des Glaubens machen ja aus einem Schlachtfeld mit unzähligen Toten keinen Badestrand. Und der Prophet Hesekiel, viele kennen von uns dieses biblische Bild, als er im Traum vor diesem riesigen Feld von Totengebeinen steht, ist erst einmal entsetzt und ratlos und findet das natürlich überhaupt nicht schön. Ein verstörender Anblick, eine schlimme Vision und einfach nur eklig. Und erst als wieder Leben in diese verwesten Leiber und Knochen fährt, als sie wieder zu Menschen werden und Geist in sie hineinkommt, da atmet die Seele auf angesichts der Schönheit an Leben, angesichts der Schönheit der Menschen, die neu geboren werden. Das Leben bricht sich Bahn und es ist schön. Ich habe mal jemanden sagen hören, das Kreuz ist der vollendete Ausdruck der Schönheit Gottes. Im Sinne der Liebe Gottes. Kann man das so sehen? Dann stelle ich mir die Brutalität des Kreuzes vor. Und dieses Ausmaß an Leid und an Blut und an Folter. Und dann lese ich Jesaja 53. Ein altes Bild, das seit jeher auf Jesus projiziert wird. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn an, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Das ist nicht schön. Und das ist wohl eher die Wahrheit. Dieses Entsetzen darüber, dass an diesem Kreuz die Schönheit Gottes mit Füßen getreten wird und niemand wehrt sich dagegen. Gott lässt die Schönheit vor die Hunde gehen. Schönster Herr Jesu, wir werden das Lied gleich im Anschluss noch singen, das muss diesem Haupt, oh Blut voll Wunden, so, oh Haupt voll Blut und Wunden oft weichen. Ich bin der Meinung, was das Kreuz angeht, wir können in den Kirchen das Kreuz noch so ästhetisch darstellen. Wenn wir die Erinnerung an Leiden und Sterben, an Folter und Gewalt, wenn wir die verlieren, wenn wir das nicht mehr beachten und das Kreuz ist nur noch schön, meinetwegen so als Zeichen der Verbindung, ja, in der Horizontalen zwischen Mensch und Mensch und in der Vertikalen zwischen Gott und Mensch, so eine Verbindung im Raum steht sie oder sie schwebt auch teilweise in Kirchen im Raum, dann ist das, wenn das Eigentliche dahinter verloren geht, dann ist das auch nicht mehr schön. Dann mag das vielleicht Kunst sein, das mag vielleicht auch ein Zeichen, ein Symbol sein, aber es ist so fern von seinem Sinn. Deshalb, Schönheit braucht auch einen Sinn. Man sagt ja manchmal so ein bisschen verächtlich, und ich mag das eigentlich nicht, wenn man so von Menschen das sagt, aber so nach dem Motto, ja, die ist ja nur schön. Oder der ist nur schön, ja, um mal ein bisschen gleichberechtigt hier zu reden. So nach dem Motto, man braucht ja manchmal nicht mehr wie nur ein bisschen gutes Aussehen und so, dann kommt man schon weit im Leben. Nein, Schönheit muss auch Sinn haben. Schönheit braucht eine Aufgabe. Schönheit braucht etwas, was weiterzugeben ist. Und Schönheit muss eine Echtheit haben in sich. Also es kommt nicht nur auf das Attribut Schönheit an. Wie ist das also mit Gott? Ist Gott schön? Ist er so schön, wie man sagt, er ist die Schönheit, wie man von ihm sagt, er ist die Liebe, er ist die Wahrheit, er ist die Gerechtigkeit? Übrigens ist es durchaus ein Thema der Theologie und ich finde das auch total interessant. Es wird über Schönheit Gottes geschrieben und zwar sehr ernsthaft in Abhandlungen und Untersuchungen und Veröffentlichungen. Und ich las von einer Architektin ein sehr bemerkenswertes Selbstzeugnis über ihren Beruf und ihren Glauben. Sie sagte, Schönheit ist nicht egal. Gottes DNA ist Schönheit. Ich muss nur in die Natur schauen und sehe, in allem, was er macht, ist Schönheit. Und ich habe als Architektin die Verantwortung, dieser Schönheit wieder einen Raum zu geben. Gottes DNA, Schönheit, DNA Desoxyribonukleinsäure, also dieser biochemische Träger der Erbinformationen, soll heißen, in Gott ist Schönheit ganz grundlegend angelegt. Er ist der Kern, er ist der Ursprung aller Schönheit. Und wenn wir singen zum Beispiel, das kennen wir auch alle, alles, alle Fülle ist in dir, o Herr, dann eben auch die Fülle der Schönheit, ja. Und ich würde das unterstreichen. Ich glaube auch fest daran, Gott will die Schönheit in dieser Welt. Und er will, dass wir diesen Raum, diesen Lebensraum, um bei den Worten der Architektin zu bleiben, verantworten. Schön gestalten. Niemand soll doch diese Welt vermurksen mit Hass und mit Hässlichkeit. Aber dennoch, vorsichtig, wir bewegen uns ja immer, wenn wir über Gott reden, auf einem Feld, das wir nicht überblicken. Wir sprechen von Gott und benennen so einfach seine Geheimnisse, so als würden wir Bescheid wissen. So ist Gott. So, als würde es ihn so auch geben. Dabei, um mit Dietrich Bonhoeffer zu sprechen, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Nein, Gott ist nicht in dem Sinne schön, wie wir schön empfinden. Und auch was die Bibel sonst so sagt, mit Worten, die in eine ähnliche Richtung weisen, er ist herrlich, er ist heilig. Diese ganzen Szenen auch, wo Menschen niederfallen und diese himmlischen Einblicke oder Zeichen, wo es heißt, man fällt nieder, die Propheten fallen nieder vor der Herrlichkeit, die Wesen Gottes fallen vor ihm nieder und beten, heilig, heilig, heilig ist der. Das ist alles kein Beweis, so ist Gott, sondern Hinweise auf das, wie Menschen ihn empfinden, wie Menschen über ihn gedacht haben, wie Menschen ihn beschreiben und über ihn geschrieben haben. Es sind Beschreibungen, weil uns nichts Besseres bleibt. Letztlich ist es wie beim Sonnenuntergang. Wir stehen da, oder wir singen da, oder wir beten da, oder wir gehen in die Stille, oder wir betrachten die Natur, wir betrachten Menschen und wir staunen und versinken in Gedanken und landen doch in Dankbarkeit bei ihm, der doch wohl von Ewigkeit her irgendwie schön sein muss. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und ihm zu begegnen, dieser ewigen Kraft der Schönheit, diesem Gott, den wir manches Mal dreifaltig beschreiben, manchmal aber auch irgendwie tausendfach anders, den wir entdecken oder den wir auch vielleicht gar nicht so richtig entdecken, weil es eben ein Geheimnis ist, ihn entdecken wir in dieser Welt in einer besonderen Art und Weise in der Schönheit der vielen Dinge und Menschen und Geschöpfe und allem, was uns begegnet. Oder umgekehrt vielleicht, wenn wir die Sinne für das Schöne haben, dann führt es uns zur Schönheit dahinter. Also zu Gott selbst. Aber auch hier gilt, sehen wir den Abgrund des Hässlichen, spätestens seit dem Kreuz, sehen wir ebenso ihn, der ja alles in allem vereint. Das ist auch ein Geheimnis. Wie sagte es die von mir zitierte Architektin, ich sehe es als meine Verantwortung dieser Schönheit, also diesen Grund, den wir in Gott haben, dieser Schönheit Raum zu geben. Wie können wir das tun, habe ich mich gefragt. Zuerst vielleicht, indem wir in uns eine Festschreibung machen, indem wir nie wieder einen Menschen oder irgendein Geschöpf hässlich finden. Das müssen wir uns sagen. Ich möchte niemanden mehr hässlich finden. Ich möchte alle schön finden. Ich möchte auch alle Geschöpfe auf dieser Welt schön finden. Wer sich selbst zum Beispiel hässlich findet, hasst sich im Grunde selbst. Wer andere hässlich findet, hasst seinen Nächsten, den wir doch lieben sollen. Natürlich gibt es die Fratze des Bösen in einem Menschen, auch in mir und in dir. Ja, wir sind oft verzerrt und wir sind hässlich, wir machen uns hässlich. Wer würde das bestreiten? Es gilt, wie gesagt, nicht schön zu reden. Aber wir prägen doch unsere Umwelt durch unsere Sicht auf alles. Und das kannst du schon morgens beim Blick in den Spiegel durchaus trainieren. Mach dir doch mal einen Zettel, den du an den Rand klebst, auf dem steht, guten Morgen, du Schöne, guten Morgen, du Schöner. Du musst es ja nicht glauben, wenn du diesen Zettel siehst. Du kannst es dir einfach zusprechen lassen. Der Spiegel sagt es dir, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist heute Morgen der Schönste im ganzen Land? Und der Zettel sagt ihr, meine Güte, du natürlich, wer sonst? Einfach weil du das liest, wirst du das glauben. Du bist schön. Wie kannst du noch der Schönheit Raum geben? Sag der Nützlichkeit Ade, möchte ich mal sagen. Dieser ganzen Zweckmäßigkeit. Wir sind nicht auf dieser Welt, um nützlich zu sein, sondern als die geliebten Kinder Gottes sollen wir mit allen Geschöpfen zusammen diesen Raum der Erde zur Schönheit machen. Es geht nicht um Wirtschaftlichkeit, um Gewinn, um Reichtum, um Macht oder Ehre. Deshalb brauchen wir ja auch diese Veränderung in unserer Lebensweise. Sonst werden wir nach und nach die Schönheit dieser Welt zerstören. Wachstum, Gewinn, Macht und Ehre machen diese Erde kaputt. Der Blick auf die Schönheit und auf die Gerechtigkeit, die machen diese Erde wieder zu einem wohnenswerten und lebenswerten Ort. Diese millionenfache Schönheit dieser Welt, von der, wie gerade gesehen, Kristallstruktur bis eben zu den Unterwasserwelten der Ozeane meinetwegen, alles ist doch ein Lesebuch von Schönheit und das soll erhalten werden. Gleichzeitig jedoch, das Kind im Flüchtlingslager soll uns doch genauso wie der verblutende Soldat auf dem Schlachtfeld zur Einsicht bringen. Wir haben eine Verantwortung, Schönheit zurückzubringen, Schönheit wieder wachsen zu lassen, toten Gebeine wieder mit Leben zu füllen, damit wir überleben. Das ist die gemeinsame Aufgabe. Überleben in dieser Welt. Nochmal Prediger 3, Vers 11. Jahwe hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und er hat die Ewigkeit in ihr Herz, also das Menschenherz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Ich finde, das ist eine Tragik, dass wir nicht erkennen, nicht ergründen, nicht verstehen, nicht wahrhaben wollen oder es häufig auch nicht können. Wie kannst du noch der Schönheit Raum geben? Ich würde mal sagen, gib dir selber Raum. Tu, was deinen Talenten entspricht. Damit gibt man nämlich dem Schönen Raum, indem man die schönen Künste in sich weckt. Das Schöne, eine Chance, sollst bekommen. Und in diesem Zusammenhang, tu etwas Neues, vielleicht auch mal überraschend Neues. Tu doch mal was Schönes, was man von dir nicht erwartet. Was könnte das sein? Etwas Schönes tun, was man von dir nicht erwartet. Kann man ja mal überlegen. Ich meine jetzt hier nicht die Blumen mitbringen, die man vielleicht seiner Ehefrau seit 3 Jahren nicht mehr mitgebracht hat. Obwohl ja, auch das könnte es ja sein. Aber es gibt vieles Schönes, was man vielleicht von uns gar nicht erwartet. Und noch etwas, gebrauch den Begriff schön nicht inflationär. Habe ich mir so gedacht, manchmal sagt man, ach schön. Ja, das ist so, ne, das ist ja dann eben gerade mal nicht schön. Oder manchmal höre ich eine schöne Predigt. Was ist das überhaupt, eine schöne Predigt? Naja gut, vielleicht mit ein paar rosaroten Worten, die man gut hören könnte, ist egal. Schönen Tag noch. Das sind alles so Worte, man meint es ja vielleicht doch so, aber dann vielleicht auch wiederum nicht. Sag vielmehr, viel bewusster, schön. Wir füttern zu Hause das ganze Jahr Vögel. Also wir sind so Vogel, wie sagt man, Ganzjahresfütterer. Dort an einem unserer Vogelhäuser war vor ein paar Tagen, die kommen eigentlich regelmäßig oder immer jeden Tag, wieder unsere Meisenfamilie. Und ich habe dann da gesessen und habe am Tisch was gelesen und musste dann meine Lesebrille abnehmen und die andere aufsetzen, damit ich die Meisen auch richtig sehe. Und ich konnte eigentlich nur sagen, schön, einfach schön. Oder die vielen Himmels- und Wolkenformationen, die ich in den letzten Wochen fotografiert habe. Und ich habe wirklich viele Fotos gemacht. Sowas von schön. Unglaublich. Und wenn jetzt jemand in den Urlaub fährt, vielleicht noch in den nächsten Tagen oder Wochen, ich wünsche wirklich einen schönen Urlaub. Einen, in dem man in dem Katalog der Schönheit Gottes ein bisschen blättern kann. Und möge, um ganz mal mit einem irischen Segen zu sprechen, möge die Hässlichkeit des Lebens, die es zwangsläufig auch immer gibt, nicht zu viel Raum einnehmen in deinem Leben. Und bitte bleiben wir sensibel, gerade für die, die vielleicht von diesem schrecklichen Leben gerade viel ertragen müssen. Dass wir nicht zu hedonistisch denken, nicht zu narzisstisch, nicht zu sehr auf das eigene Glück und die eigene Schönheit bedacht und immer nur das Schöne sehen wollen. Nein, diese geschundene Welt braucht uns alle mit unserem Genauen hinschauen. So, und jetzt noch ein schöner Schluss. Eigentlich wollte ich in den ersten Überlegungen zu dem, was ich heute Morgen sagen wollte, ein Zitat bringen, ganz an den Anfang. Ein bisschen ein verstörendes Zitat, das bringe ich aber jetzt zum Schluss. Es kommt von Rabia al-Adawiya, einer Heiligen von Basra, die im Jahr 801 starb. Von ihr wird berichtet, wie sie einmal in den Straßen von Basra, das ist im heutigen Irak, mit einer Fackel in der Hand und mit einem Eimer Wasser in der anderen Hand anzutreffen war. Auf die Frage, warum sie mit der Fackel und mit dem Wasser umhergehe, antwortete sie: Ich will Feuer ans Paradies legen und Wasser in die Hölle gießen, damit diese beiden Schleier verschwinden, damit wir Gott nur noch in seiner ewigen Schönheit lieben. Es ist jetzt keine Zeit, sich intensiver mit der islamischen Mystik und mit dem frühen Sufismus zu beschäftigen. Und überhaupt, ich zitiere hier eine Muslima, nur so viel, du willst an Gott glauben? Ernsthaft? Dann bitte nicht, weil du irgendetwas von ihm erwartest. Weder zeitlich noch ewig. Nicht, weil du von ihm das Paradies erwartest oder vielleicht Angst hast vor der Hölle und deswegen zu ihm kommst. Aber suche ihn, um die Schönheit des Lebens zu entdecken. Suche ihn um seiner eigenen Schönheit willen. Lass die Augen dir geben für die Schönheit des Lebens und du wirst ihn finden. Reduziere alles. Geh in die Stille, finde die Schönheit Gottes auf dem Boden deines Herzens. Atme tief durch und spüre ihm nach. Er ist die Schönheit und er will die Schönheit. Amen.